Das ist eben Leben. Leben ist hoch und ab. Es ist wie ein Fluss. Wenn der oben mal von dem höchsten Berg unten das Wasser schmelzt, der fließt ja nicht gerade runter. Der fließt in Schlängen runter. Es wird nie die gerade Linie geben, das perfekte Leben. Aber wir können uns ein Leben schaffen, indem wir eine gewisse Ruhe haben und freuen uns an Dingen. Und ich glaube, dann bist du mit dir im Inneren auch gut dabei und kannst froh sein, kannst lachen, kannst Leuten vergeben, bist nicht neidisch, bist nicht grisam und du kriegst nicht so schnell graue Haare. Ne? Siehst du, mit 62 habe ich kaum graues Haar.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit starken Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Blinkist und es freut mich auch sehr, denn Blinkist ist jetzt, glaube ich, schon zum dritten Jahr hier als Dauerpartner eingecheckt. Das freut mich sehr, denn Blinkist ist eine App, die ich wirklich sehr, sehr häufig nutze. Falls ihr Blinkist noch nicht kennt, Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Titel hinzu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Zum Beispiel gibt es da das Buch meiner letzten Gästin Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Wenn ihr dort mal reinlesen wollt, dann findet ihr das Buch auf Blinkist. Es gibt auch in diesem Jahr eine tolle Aktion für Hotel Matze-Hörerinnen. Auf blinkist.de/hotelmatze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das nutze ich auch. Vorher kann man das Ganze natürlich auch 7 Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man blinkist.de/hotelmatze. Da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ralf Möller. Ralf Möller ist, ja, Ralf Möller und wirklich ein starker Typ. 1986 wurde er als Bodybuilder zu Mr. Universum. Mit diesem Titel folgte er seinem großen Vorbild Arnold Schwarzenegger ins Filmgeschäft. Mit winzigen Nebenrollen gelang es ihm, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was kein Wunder ist, er ist auch nicht wirklich zu übersehen, und dann schließlich in Hollywood Fuß zu fassen. Am bekanntesten ist er für seine Rolle im Oscar-prämierten Sandalenfilm Gladiator. Gerade ist seine Autobiografie Erstmal Machen erschienen. Wir haben uns in seinem Hotelzimmer getroffen. Natürlich musste ich erst einmal 10 Liegestütze machen, bevor wir anfangen konnten. Ein sehr, sehr guter Start. Ralf ist in einer Zeit berühmt geworden, in der Rambo und der Terminator das Bild von Männlichkeit geprägt haben und er natürlich auch mit. Wie ist es heute? Ich wollte von ihm wissen, was man nicht trainieren kann, ob er, der Muskelmann Ralf Möller, auf seinen Körper reduziert wurde und woher seine Zuversicht kommt. Ralf ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, aber wirkt dabei überhaupt nicht eitel, sondern immer sympathisch. Wie macht er das? Wir durchlaufen ein paar Stationen seiner Karriere. Er verrät auch ein paar Showgeheimnisse, sehr, sehr wichtige Showgeheimnisse, wie zum Beispiel, wie man sich auf einem roten Teppich richtig verhalten muss. Kann man immer mal gebrauchen. Er zeigt auch mal, was ihn so wütend macht, noch ein paar andere Sachen. Ralf beantwortet nicht immer alle Fragen, aber das ist auch vollkommen okay. Er weiß auf jeden Fall zu motivieren und wie man eine gute Zeit hat. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm und ich glaube, ihr werdet die auch haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ralf Möller.
Also du hast jetzt gerade tolle 10 Liegestütze gemacht, damit
der Eintritt.
Ist das ist der Eintritt hier zum Gespräch. Also ich würde jetzt so vielleicht 25, 30 schaffen. Wenn ich dann trainiere und das so 2-3 Mal die Woche mache, dann kommt man auch auf 50. Aber wenn einer sagt 100, dann das ist zu machen. Es gibt Leute, die schaffen auch mehr. Aber ich rede jetzt nicht von den kurzen. Es gab ja mal so einen Wettbewerb, da machen die so ganz kurze, weißt du, so ein Dippe nur.
Das sind so 5 Zentimeter.
Du hast runter. Jetzt ja auch die richtigen gemacht. Du hast lange Arme, du bist groß, ich auch. Ich habe auch noch ein Gewicht und so. Und das heißt, wir gehen richtig tief runter, auch mit dem Hintern.
Ja.
Oberkörper und dann ganz geradeaus die Arme hochstrecken. Mhm. Nicht diese halbe Nummer.
Ja, ja.
Also, und wer da 100, also, da muss also schon ein Top-Top-Mann sein. Also dem Wladimir Klitschko traue ich es zu. Aber auch der muss dann als der muss da auch schon drauf trainieren, aber der schafft es, der schafft.
Hat das sehr viel mit Körpergewicht zu tun, wie viel man schafft oder nicht?
Erstmal mit dem Willen.
Okay.
Weil wenn du da rangehst, du wolltest jetzt, du hattest, ich habe dir gesagt, 10 und du hättest jetzt gekämpft. Ich kenne das, das sieht man dir an, du hättest jetzt egal wie die 10 runtergemacht und gekämpft. Aber es ist immer eine Trainingssache, aber viel eine Kopfsache wie alles. Also wenn ich rangehe und sage schon, ach, boah, das 15, 20 sind doch eine Menge. Du musst jetzt schon mal so einbilden, dass du sagst, ich habe schon mal, auch wenn du es nicht geschafft hast, ich habe schon mal 30 oder 40 geschafft. Dann schaffst du bestimmt, locker nicht. Aber 10 bis 15 könnte man dann schaffen. Aber du musst trainiert sein. Das ist ja auch das, was das Buch hier sagt. Ne? Erstmal machen. Ne? Die erzählen immer alle, also sollen sie erstmal machen. Ne? Und du hast gemacht. Du bist ein Macher. Das ist gut.
Hast du deinen Willen trainiert?
Mit den Jahren wahrscheinlich. Wir lernen ja dazu. Als ich 19, 20 war, als ich trainiert habe, da wollte ich, klar, ich hatte mit, glaube ich, 35 oder 40 Kilo mal so Bankdrücken angefangen, weil ich schon in meiner Schwimmzeit als Schwimmer Kraftsport gemacht habe. Deshalb schaffte ich 35, 40 Kilo im Bankdrücken. Aber als ich zum Bodybuilding ging, war mein Ziel, irgendwann mal 100 Kilo zu schaffen. Das war ein Ziel. Man muss sich so Ziele setzen.
Ja.
Und dann irgendwann, ich wog da irgendwie damals um die, ich weiß nicht, 90 oder 95 Kilo, 17, 18 oder 95, 96. Und ich wollte mein eigenes Körpergewicht. Man hat immer gesagt, wenn du dein eigenes Körpergewicht schaffst zu drücken,
okay,
also wenn ich unter der Bank liege, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Und das war mein Ziel. Später bin ich dann mit 27 habe ich 240 Kilo gedrückt. Da war ich dann schon Weltmeister im Bodybuilding 86. Aber das ist eben halt so eine Sache. Erstmal machen. Weißt du, jeder hat Instinkte, entwickelt eine Leidenschaft und hat ein gewisses Gefühl. Und irgendwie, wenn wir unser Umfeld vielleicht, wenn ich jetzt gesagt hätte damals, naja, der will Schauspieler werden. Ich komme aus dem Ruhrpott, Arbeiterfamilie, Vater Schlosser Schweißer, Mutter hat Schuhe verkauft. Ich bin auf 55 Quadratmeter groß geworden, in Recklinghausen Süd, im Arbeiterviertel, alles cool. Wir sind im Urlaub gefahren, einmal im Jahr. Aber Englisch war auch nicht gerade meine stärkste Waffe in der Schule. Also da wäre alles rausgekommen, ja. Aber dass ich dann in Amerika mal da in Filmen mein Geld mitverdienen, das konnte ich mit 17, 18 auch noch nicht mir vorstellen. Mhm. Also bist du erstmal Weltmeister?
Und wenn du Weltmeister also bist. Du, ich kann mir nicht vorstellen, Schauspieler zu werden in Hollywood, also wirst du erstmal Weltmeister am Bodybuilding als Junge in Süd-Recklinghausen aufgewachsen.
Das, ganz genau. Also gut, man kann auch andere Wege gehen. Man kann zur Schauspielschule gehen und versuchen, was zu machen. Nur, als ich Weltmeister war, ich war natürlich weltweit bei der Größe von 1,97 damals,
ja,
war das ein Ereignis. Erstmals waren es die ersten Weltmeisterschaften im Bodybuilding, weil die IFBB wollte, Internationale Föderation of Bodybuilding, wollte olympisch werden. Also haben wir die Tests gemacht, Dopingtests. Mhm. Professor Dr. Manfred Donicke, der damals auch auf der anderen Seite war, nämlich im Radfahren, der hat also auch gedopt, hat dann gewechselt und wurde zum gefürchtetsten Dopingjäger. Der hat auch damals
bei Johnson
88 erwischt, bei der wurde ihm die Goldmedaille aberkannt. Mhm. Und der war da, der war in Augsburg, als wir die Qualifikationskämpfe hatten. Der war dann in Japan, in Tokio gewesen. Die haben das also richtig kontrolliert. Und das waren dann nach viermaligem Anlauf, also beim vierten Mal habe ich es dann geschafft, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und dann eben halt auch unter den IOC-Bedingungen. Danach hat man den Weltmeistertitel. Jetzt kann man sagen, ich mache weiter. Ich will mal irgendwann Mr. Olympia werden. Das ist der Profi-Wettkampf. Mhm. Aber ich guckte schon so ein bisschen zu Filmen rüber. Ich hatte ja nun Arnold auch kennengelernt, damals 82, 81 bei der Conan-Premiere. Und wenn wir uns da waren, da schlummerte schon mal sowas da in meinen Hinterkopf. Und was ich dann gemacht habe, Monate später erstmal habe ich das vermarkten wollen, das Ganze. Dann habe ich ZDF angerufen, Dieter Kürten, der Sportstudio-Chef, der eigentlich sehr sympathisch ist, ein toller Mann. Wir haben uns auch schon vorher kennengelernt, aber ich kam, er sagte, nee, Möller, das Bodybuilding und so ist nichts. Ja, ich sag, Mensch, ich
Moment bin... Moment mal ganz kurz, aber du hast diesen Titel gewonnen und hast gesagt, jetzt rufe ich dem einfach mal an.
Ja, ich hab gewisse Presse bekommen, aber ich habe nicht drauf gewartet. Ich habe keinen Pressemanager oder irgendwie sowas gehabt, wie die oder Vereinsärzte, die sich um dich kümmern. Du bist auf dich selbst angewiesen. Gut, wir hatten einen Mannschaftsarzt damals dabei, den Professor Beuker. Der kam, war damals dann im unter Nationalteam gab es ja auch dann Arzt. Aber wir hatten jetzt nicht so Betreuung in dem Sinne, dass ein Pressemanager da war. Und nein, habe ich mal kennengelernt damals, habe mich dann verbinden lassen und ich habe ihn auch tatsächlich erreicht. Aber es war nichts für ihn. Jetzt hätte ich sagen können, ach shit, Sportschule, ich bin frustriert. Nee, war ich nicht. Ich denke, es gibt ja noch die Sportschau. Wir reden von 1986. Mhm. Dann rief ich einen Rauschenbach an. Der war aus Hessen. Frankfurt hat der. Ich sage, Herr Rauschenbach, weil er immer Boxen moderiert hat. Er hatte vorne so ein Toupet gehabt. Immer.
Es gibt den Beitrag noch.
Den kann man auch noch sehen bei YouTube. Da sagt er, Mensch, Herr Rauschenbach, können wir nicht mal was für Sportschau machen? Rief er dann zurück ein bisschen später. Ja, sagt er, für Hessen können wir es gerne machen, regional. Nee, ich sage, regional, das nutzt mir nichts. Ich sage, ich brauche was bundesweit. Ich bin Weltmeister geworden, sage ich. Und dann Dopingtest gehabt und Donike war da. Ich sage, das ist doch ein Ereignis. Ja, sagt er, lass mich nochmal nachforschen. Dann am anderen Tag rief er an, sagt er, ja, Möller, alles klar, wir machen bundesweit Sportschau, 18 Uhr bist du drin. Er führte da ja auch bundesweit dann auch schon mal durch, hat er mich eingeladen. Und da ist die Bundesliga dann nicht zu dem Zeitpunkt, da sind die in Ferien. Also gibt's nur Skisport, Eiskunstlaufen und so Sachen. Und ich war Gast.
Ja.
Und dann hat er tolle Fragen gemacht. Ich habe auch da super, glaube ich, drauf geantwortet. Und das hatte dann doppelt so viel Zuschauer sowieso als das Sportstudio gehabt. Damals hatten wir weit über 10 Millionen gehabt. Wir reden von 1986, 27. Dezember. Da war der Ralfi dann in der Sportschau, weil ich nicht aufgegeben habe. Ich habe gesagt, nee, komm, das wollen wir mal sehen. Ja? We will see about that. Also deshalb Leute, die jetzt alle zuhören, alle, wenn wir zum Beispiel Ziele haben, du hast ja auch irgendwann gesagt, ich mache einen Podcast. Mhm. Und deshalb bist du einer der erfolgreichsten Podcast-Moderatoren überhaupt. Du hast mehr als manche Radiostation. Ja? Du hast Millionen von Zuhörern und Hollywood-Stars empfangen dich. Und beim nächsten Mal werde ich natürlich Arnold erzählen, Arnold Schwarzenegger oder Michael Fassbender, mit denen ich auch gerade drehe, wenn sie hier auf eine Promotion-Tour gehen, dass sie dich sehen.
Sollen sie mir vorbeikommen,
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich möchte einmal ein paar Schritte zurückgehen, nämlich in dein Kinderzimmer.
Ja, zurück gehe ich eigentlich nicht gerne.
Ich weiß, aber du
ich gehe immer nach vorne.
Ich weiß, aber wir müssen es trotzdem machen. In dein Kinderzimmer in der Mehrfeldstraße in Recklinghausen Süd. Mhm. Du hast in einem Interview erzählt, dass dort Poster hingen, eben von Arnold Schwarzenegger und Bruce Lee. Mhm. Was hast du in denen gesehen? Also wenn du, ich stelle mir jetzt den damals schon großen, aber kleinen Ralf vor, der ist da in seinem Zimmer und hat da diese Poster an. Ich habe zum Beispiel, ich hatte Musiker und...
du hattest die Bravo-Schnitt,
ne? Ich hatte die Bravo-Bilder, genau. Was hast du in den beiden gesehen?
Die Bravo hatte ich auch und ich glaube sogar eins davon, einer von beiden war sogar, ich glaube Bruce Lee oder wer das war sogar, oder Arnold sogar im Bravo-Schnitt.
Mhm. Und dieses Starschnitt lebensgroß.
Mhm. Und die konntest du ja dann... weil von einem hatte ich ein Poster und von einem anderen hatte ich Lebens. Mhm. Ich glaube, Arnold war Lebens, war wirklich diese Bravo-Sache gewesen mit immer teilen, ne?
Genau.
Hast ja immer gekauft und
hat's bald gut gemacht, haben die gut gemacht.
Bis du den durchhaltest, ja. Oder wie ist der Doktor noch, der die Sexfragen beantwortet
hat? Dr. Sommer.
Dr. Sommer.
Wurdest du auch durch Dr. Sommer aufgeklärt?
Ich wurde nur durch Bienen aufgeklärt. Ich habe mir dann jemanden gesucht, die war dann 17,5. Ich war da gerade auch in dem gleichen Alter und ich habe mir dann jemanden damals irgendwann genommen, der mich dann praktisch und theoretisch durchgeführt hat. Wie auch immer. Ja, ich hatte die. Warum hatte ich die? Bruce Lee hatte ich in den Filmen zigmal gesehen. Das war in den 70er Jahren unser Star, auch noch heute. Allein schon, obwohl er klein war, der Bruce war nicht groß, war vielleicht so eins, weiß ich gar nicht, war der 1,67, 1,68 und dann auch gar nicht so schwer, aber definiert und toll, wenn er den Latissimus ausgefahren hat, also die Rückenmuskulatur, das war... Das war schon was, so auch abgesehen von seinem Kampfsport sowieso. Und dann sah ich Arnold auch immer auf den Romanheften mit dem Bullworker und so und dachte mir, Mensch, das kann doch gar nicht sein, so viel Muskulatur kann doch keiner entwickeln. So, das war das, was ich ja irgendwo festsetzte mal. Und dann traf ich ja beim Urlaub in Kroatien mit den Eltern. Diesen
Jungen, ja. Den Jungen beim Schwimmen,
ja. Genau, also, ja, der, ich weiß nicht, wie es Günther oder so, der kam aus Herne oder aus Essen und trainierte in Herne. Und der guckte, wie ich schwamm. Mhm. Und ich sagte, boah, die Muckis und den Rücken und die Muskulatur. Ich habe ja nur damit angefangen, weil ich nicht mehr an den Vereinssport tagtäglich hin, mich an die Zeiten halten wollte, sondern ich wollte ganz einfach zu Zeiten gehen, wann ich das kann. Und da hatte ich die Schlüssel von so einem Fitnessstudio da bekommen, verrostete alte Geräte damals, Oskar Lutz hieß das Gym. Und da habe ich dann immer trainiert.
Was wolltest du dann erreichen? Also ist das ein Bodybuilder? Ich kann das mir überhaupt nicht vorstellen. Du siehst, ich bin kein Bodybuilder. Mhm. Geht es darum, einem Bild zu entsprechen? Also ist das wie so ein Bildhauer? Wie kann ich mir das
vorstellen? Ja. Also erstmal fing ich hier an, in Herne, und hatte Bruce und Arnold so ein bisschen manchmal.
Als Körpervorbilder sozusagen?
Ja, also ich wollte ganz einfach meinen Körper ein bisschen weiter trainieren, Bauchmuskeln und so haben. Und dann bin ich ja nachher nach Essen gekommen, in das Fitnessstudio zum Jürgen Brandt. Und dort gab es Athleten, die Auftritte hatten, die bei Bodybuilding-Veranstaltungen, Mr. Ja. Germany und diese Europameisterschaften und deutsche teilnahmen. Und die sagten ja dann, Mensch, komm, du, das wäre was, wenn du bei deiner Größe die Gewichte packst, dann schlägst du jeden, aber das wird hart. Und ich sag, we will see about that. Wir werden da mal schauen. Mhm. Und dann fing ich da an trainieren. Ich hatte dann das Ziel, bei einer Juniorenmeisterschaft bis 18, da auch wurde ich dann erstmals Dritter. Jetzt zu deiner Frage. Ja, man ist Bildhauer am eigenen Körper. Es geht darum, harmonisch alles zu entwickeln, dass du nicht zu riesige Beine hast, oder zu schmalen Oberkörper oder umgekehrt. Meister haben den Oberkörper trainiert, aber trainieren die Beine nicht genug oder Waden so gut wie gar nicht. Und das Ganze wird dann präsentiert in einem Posing. Das heißt, es gibt Pflichtposen, es gibt anschließend eine eigene Posing-Kür. Jetzt sagen die meisten, die sowas sehen, naja, okay, da haben wir so keine Muskeln. Damals war extrem, heute wissen sie, dass es anders ist. Die sahen nicht, dass ich 30 Tonnen Eisen bewege. Die sahen nicht, dass ich 4-5 Stunden manchmal am Tag trainiert habe, mich dementsprechend ernähre. Dann sagen sie, ja, der wird da vielleicht sich da Spritzen reingehauen haben. Ich habe auch Doping ausprobiert, Anabolika mal getestet. Aber du musst 95% schon was mitbringen, damit die restlichen 5% überhaupt was bringen. Wenn also da so ein Blutaustausch oder irgendwas stattfindet bei den Radfahrern, die den Serpentin hochfahren in den französischen Alpen, da könnten wir uns reinhauen, Tabletten oder Spritzen, was immer wir wollten. Wir kämen nicht mal, ich weiß nicht, 5 Kilometer hoch den Berg, 2-3 Kilometer, je nachdem, wie steil das Ganze ist. Das heißt also, dass die Hochleistungssportler erstmal was mitbringen müssen. Ja? Doping soll nicht sein, ist gesundheitsschädlich. Ich habe es zum Beispiel auch nur über einen kurzen Zeitraum mal ausprobiert. Später habe ich bewiesen, dass man es auch ohne machen kann. Es bringt dir auch nur nicht die Muskeln. Es gibt dir im Grunde so eine gewisse Power, so ein bisschen Kraft oder so weiter. Aber es sind, wie gesagt, diese 5%. Aber diese 5% können natürlich beim Laufen oder beim Gewichtheben oder woanders eine enorme Entscheidung haben. Ja, auch oder vielleicht beim Bodybuilding weniger, weil es auf die Ernährung und so weiter ankommt. Aber man kann schwerer dann schon mal, man hat so ein ganz anderes Powergefühl dabei.
Aber es ist ja Selbstausdruck. Also so, wenn man sich so formt, also wenn man so, man, es geht ja etwas aus sich herauszuholen, etwas zu machen. Ich komme aus der Musik eigentlich ursprünglich. Ja, und da ging es immer darum, natürlich irgendwie die Sachen spielen zu können, aber irgendwie etwas auch auszudrücken. Und ich überlege, bei mir waren es eben die Poster von den Sängern und so Sängerinnen.
Ja, du kannst auch Michelangelo nehmen. Du kannst auch zum Beispiel Arnold und die damals, um Pumping Irons zu finanzieren. Der hatte mit Andy Warhol, der wurde ja von Andy Warhol, den größten Künstler der Zeitgenössischen und anderen, wurde er gemalt.
Ja.
Da gibt es noch amerikanische, Roy Neiman. Mhm. Das sind alles, das sind heute Bilder, die kosten Millionen. Das sind ja alles schon damals Künstler gewesen, weil das für die auch neu war. Die sahen in dieser Muskulatur, die sind dann in einem Museum mit Geld zusammen aufgetreten. Und in diesen Posen. Wir sehen das ja aus der griechischen, aus der griechischen Sache her und so.
Das ist ja ein Museum.
Snowdown. Das ist ein Museum, das ist alles das. Und klar fing man dann an diesem Körper an zu arbeiten und zu gucken, inwieweit kann ich den modellieren. Ich persönlich beurteile keinen. Wenn einer meint, er ist dick, ist er dick, ist er schlank, kein Problem. Jetzt kommt bei uns hinzu, dass ich was dann gewählt habe, um von den ganzen Teilnehmern der Erste zu werden. Und um das zu können, muss ich eine Harmonie haben, eine Präsenz haben, eine Ausstrahlung auch, sicher. Da gehört alles zu. Um dann, und diese Wettkämpfe, die gehen auch über teilweise eine ganz über Stunden dann halt auch. Und wenn ihr mal versucht, alle Zuhörer, mal vorm Spiegel stellen, mal die Muckis anspannen, ja, wenn ihr da aus der Dusche mal rauskommt, ne, mal anziehen, Höschen anziehen oder so mal. Und dann stellt ihr euch mal alle innen vorm Spiegel und versucht mal eine Minute lang, ganz angespannt, die Beine und die Arme in der Bizepspose, in so einer Doppelbizepspose zu halten. Dann werdet ihr sehen, dass das gar nicht so ist. Und das musst du eine Stunde oder anderthalb Stunden manchmal machen. Weil du wirst ja auch wieder rausgerufen mit 3, 4 anderen, die vielleicht in deine Nähe kommen. Es ist also hart. Du musst wirklich die Kondition haben, allein auch nicht nur die Muskeln zu haben, sondern die Muskeln auch zu präsentieren.
Gab es sowas wie Körperzweifel bei dir jemals? Also ich kenne das auch mit Teenager, ob das jetzt, also so, dass man so denkt, ah, man ist nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Genug.
Ich war ja Schwimmer. Und als Schwimmer hatte ich auch schon eine gute Figur soweit gehabt. Mir ging es ja nur darum, dass ich jetzt noch ein bisschen auf meiner athletischen Form, also als Schwimmer, ein bisschen noch Muskeln draufpacken wollte.
Ja.
Und dass ich dann auf einmal Gefallen daran fand, war auch wahrscheinlich die Herausforderung, als ich hörte, wie, das schaffst du nicht, das kannst du nicht.
Ach so, okay.
Das war es dann mir. Wir wollen mal gucken. Und dann war ich gepackt davon, mich in den Grenzbereich zu begeben. Ich machte nicht 9, 10 Wiederholungen oder 12. Dann packte ich mehr Gewichte drauf, machte wieder 10, 12 und dann hatte ich Schmerzen in dem jeweiligen Muskel. Also ist klar, der Muskel sagt, hör doch auf. Ne? Aber dann das Gehirn sagte, mach weiter. Und dann musstest du 4, 5 noch mehr machen. Und dann kommst du in die Phase rein, wo du dann eben halt zum Champion wirst. Wenn ich dann eher aufhöre und die Hantel fallen lasse nach 9, 10 Wiederholungen, wie der Muhammad Ali schon sagte, als sie ihn fragten, Muhammad, wie viel Wiederholungen machst du? I start counting when it hurts. Also wenn es schmerzt,
super,
dann höre ich auf. Und das ist genau das Wahre. Und das Ganze, das habe ich dann auch auf mein Leben rübergetan, also übertragen in das normale Wesen. Du hast ja nicht aufgehört, als du mit Podcast anfingst und hattest vielleicht erstmal fängt man klein an, man hat 50, man hat 100 Zuhörer und dann sagt man nach einer Weile, manchmal hat man auch, dauert es ein bisschen länger, dann sagt man nicht, oh, das bringt nichts. Nee, du hast gesagt, ich mache da weiter. Du sagtest, ich will mal 100.000 haben. Dann sagtest du, ich will 500.000 haben. Und dann sagtest du, so jetzt will ich auch mal auf die Million zu gehen. Das heißt, man kann sich immer wieder was nach vorne setzen und das versuchen dann halt zu erreichen.
Kennst du Zweifel?
Ja, am Anfang in der Jugend hat man viel Zweifel. Man wächst nur zum Champion oder auch im Beruf, in der Schule, in euren Ideen. Schafft man es nur, wenn man leidet. Ob man leidet beim Training, ob man den Job nicht bekommen hat, ob man seine Ziele erstmal nicht erreicht. Da muss ich erstmal durch. Was ich gemacht habe, für mich gab es nachher später kein Aber, geht nicht, wird nicht oder wer hat Schuld. Nein, ich habe die Schuld, ach Schuld ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ich habe immer erst bei mir geguckt, was kann ich verbessern. Das liegt meistens an mir. Und wenn die Leute sagten, ja, der hat Glück gehabt, der war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder dem hat einer geholfen oder. Das sind nur aus von denjenigen, die sich nicht stellen wollen. Um Glück, Schicksal, um das alles erstmal zu ernten, muss ich mich ja erstmal rausbewegen. Das heißt, wenn ich jetzt als Schwimmmeister weiterhin am Becken gestanden hätte oder in der Technik oder Schwimmunterrichte gemacht habe als Schwimmmeister, wäre ich aus Recklinghausen nicht rausgekommen. Also du musst dich schon rausbewegen. Ich bin dann nach Essen. Von Essen bin ich dann später, sage ich mal, überspringe ich jetzt mal weiter nach Tokio, habe dann die Weltmeisterschaften gewonnen. Wir springen ja im Moment hin und zurück. Als ich dann zum Beispiel nach der Sportschau war, bin ich ja später dann, ein paar Wochen später dann auch zu Bavaria gerannt, hab denen gesagt, guck mal hier, ist der Ralf Möller, wenn ihr mal einen Starken braucht, ne? Hier ist einer, ja. 3 Monate später war ich im Tatort mit Götz George.
Deine Eltern, dein Vater ist Schweißer, deine Mutter war Einzelhandelskaufmann, Frau, Einzelhandelskaufmann. Mhm. Gab es, also so, ich kenne das von zu Hause auch eher, ja komm, also Musiker, es gab ja niemanden.
Richtig.
Und Träumen war bei uns eigentlich, ich will nicht sagen nicht erlaubt, aber es war so, ja.
Unrealistisch.
Völlig unrealistisch.
Ja, richtig.
Vollkommen.
Ja.
Und wie war das bei dir? Also bei mir war es aber auch so, wo ich dachte, na wartet mal ab.
Ja, es ist so, absolut. Guck mal, unsere Eltern, jetzt bin ich ja älter, ich bin jetzt 62, meine Mutter ist 85, mein Vater wird 92 am 14. 14. März. Also für die sind groß geworden, die haben gearbeitet hin und her. Jetzt kommst du als Musiker da, das ist ja brotlose Kunst.
Völlig.
Und dann kommen die bei mir an und ich sage, du Mutter, Vater, weißt du was? Ja, aber du machst erst deine Ausbildung zu Ende. Du machst erst bei der Stadt deine Ausbildung zu Ende, Junge. Dann kannst du machen, was du willst. Aber du musst was im Hinterhalt haben. Du musst einen auch. Beruf haben. Ja, ist gut, dass ich danach dann mich beurlauben lassen und dann sein Weg. Ist ja klar, die kennen das nicht. Zu deren Zeit, als die aufwuchsen, gab es eben nur Arbeiten, den Job machen, Haushalt. Also es war relativ alles begrenzt. Was mit Musik, Malerei oder jetzt mit mir in meinem Falle mit Bodybuilding. Das ist ja noch weiter entfernt. Da konnten sie gar nicht. Wie will man da Geld verdienen? Ja, wer will das? Bei den Musikern sagen sie am Anfang, ich weiß ja, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, du, wie willst du deine Miete bezahlen? Wie willst du das machen? Die denken ja ganz praktisch, ist ja auch richtig so.
Ja.
Es schaffen ja nicht so viele goldene Schallplatten oder Konzerte zu machen. Ich habe mal den John Bon Jovi, da habe ich nicht erkannt, obwohl ich habe den Musik immer nur gehört, aber ich kannte die Künstler nicht. Und wir sind auf dem Harley Ride mit der Motor, Sonntagmorgens mit Arnold, mit seinem Schwager damals, und so waren wir so 6, 7 Leute. Und neben mir und fragte, es war eine richtige hässliche Halle, obwohl es keine hässliche Halle gibt. Und dann saß er da oben bei, saßen wir zu 5, 6 da am Tisch. Und dann sage ich zu ihm, das war der Freund übrigens vom Arnold Schwager damals, vom Kennedy. Dann sage ich, da dachte ich, naja, ich sage, was machst du so? Und er sagt, ja, Musik halt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja, und, sage ich, läuft so. Und der Oma, sagt er, letztes Mal war das Stadion ausverkauft. Aber hat er nicht so. War auch nicht jetzt, weil ich ihn gefragt hatte oder so, sondern sagte das ganz so normal. Ja, sagt er, letztes Mal hatten wir ausverkauftes Stadion. Oh, sag ich, das läuft ja super dann wohl. Ja, sagt er, kann man sagen. Dann war ich damals noch verheiratet, kam ich zurück. Sagt er, und wie war's? Ja, ich sag, war toll. Ich sag, dann haben wir noch so einen Musiker dabei gehabt. Und sagt er, wie hieß der denn? Weil meine Frau damals wusste, ja, ich kenne mich nicht aus, wenn er schon da in der Runde mit bei ist. Ach, wie hieß der, sag ich, warte mal, John Bon Jovi, sagt sie, du hörst deine Musik immer. Ich sag, wie? Ja, ich sag, hier. Dann hat sie mir auf einmal, wie, das ist der? Ja, sag ich, das ist John Bon Jovi. Ich sag, shit, und ich hab den nicht erkannt. Später haben wir uns dann wieder getroffen, auch funny gewesen, als wir Gladiator drehten auf Malta, hat er einen U-Boot-Film gedreht.
Okay.
Und war da als Schauspieler einer der U-Boots-Helden.
Ich wusste gar nicht, dass der noch nach dem Western noch was gedreht hat.
Der hat den U-Boot-Film damals gemacht.
Okay.
Und den mit McCorney, diesen U-Boot-Film, kannst du mal schauen.
Ja.
Das war dann das zweite Mal. Mhm. Und als ich dann mit Arnold für ein Musikvideo für John Bon Jovi, sagte Arnold, komm mal mit, du, wir machen da, er als Terminator, Claudia Schiffer hatte auch einen Part. Und dann war noch einer, der den Cowboy macht. Und jetzt sah er mich wieder. Oh, sagt der Ralf, toll, die Gladiatorennummer, das übernimmst du dann halt. Und ich musste den Jungs noch zeigen, wie man da kämpft und so weiter. Ja, das war meine Geschichte mit John Bon Jovi. Soweit zur Musik, sage ich jetzt mal. Aber du siehst, es kettet immer was an, weißt du? Du fängst das eine an, dann machst du die, also wenn du musst dann was weiterverfolgen.
Aber woher hast du das gesehen? Weil ich meine, du hast irgendwann gesagt, es ist in deinem Buch auch drin, ich wollte nichts Geringeres als Weltmeister im Bodybuilding zu werden. Das hast du ja erst auch so lapidar hingehauen. Das könnte man ja auch wirklich als, das ist nicht nur, ich will davon leben oder ich will mal in einem Fitnessstudio arbeiten, sondern ich will Weltmeister werden. Mhm. Und das ist für einen Jungen aus Recklinghausen, genauso wie für einen Jungen aus Südbrandenburg, ist das ja erstmal so, ist es ja. Eigentlich halten doch die Leute einen für verrückt.
Ja.
Aber woher hast du das genommen, dass du gedacht hast, naja, nee, ich weiß schon, dass ich das mache. Also woher hattest du diese Zuversicht?
Ja, die Zuversicht kannst du mit 17, 18, 19 noch nicht so haben. Du hast so ein gewisses Ziel erstmal. Ja. Dann war ich ja, als ich dann auch mal Juniorenmeister wurde oder Süddeutscher Meister wurde, da war ich 18, 19, dann ging ich ja erstmal zur Bundeswehr. Mhm. Da war ich in Wuppertal-Elberfeld, Pipeline Pionierbataillon 840.
Ja. Habe ich alles
so
gelesen.
Ja, so jetzt bin ich dahin. Also hast du schon mal eine Unterbrechung. Um da wiederum auch mal wieder auszubüchsen, weil ich habe meine Grundausbildung alles gemacht, war auch immer schön und brav da, aber ich wollte natürlich auch trainieren. Also habe ich mich beim Orgiolda, beim Bundestrainer im Kugel- und Stoßen und Diskus in Battenscheid angemeldet. Da sagt er, und sagt er, ja, ich soll mich mit Kugel und Diskus und so machen. Ja, sagt er, wo bist du denn? Ja, ich sag, beim Bund. Ich sag, muss ja auch, Na, sagt er, okay, stark genug bist du ja. Mhm. Um Diskus zu werfen, das dauert unendlich Ich habe es nie hinbekommen. Das ist eine wahnsinnige Technik im Diskus, genauso im Kugelstoßen. Mhm. Aber ich konnte trainieren. Mhm. Und den einzigen, den ich nachher geschlagen habe, war unser Spieß gewesen, Hauptfeldwebel. Der hatte bisher immer gewonnen beim Kompaniefest. Und als ich dann da war, ich habe sie weiter geworfen, nicht gestoßen. Weil wenn du wirfst, wirst du disqualifiziert. Mhm. Du musst die Kugel stoßen. Aber das kam da nicht drauf an. Hauptsache die Kugel landete 1-2 Meter weiter als seine.
Aber ich habe noch nicht verstanden, woher die Zuversicht kam. Also dieses.
Ja, die Zuversicht baut sich auf. Wenn du zum Beispiel beim Mund, was ich gerade erzählte, du gehst zum Ogiolda, du wirst angenommen, ist es ja schon mal was. Du sagst, okay, ich werde jetzt schon mal ein bisschen befreit, um weiter trainieren zu können.
Also diese
Warum habe ich das geschafft? Wäre ich nicht zum Ogiolda gegangen oder nach Wattenscheid, dann hätte ich ja auch nicht die Freizeit bekommen, in der ich dann trainieren kann. So, dann gewinnst du irgendwann mal einen Wettkampf, dann möchtest du ja ein bisschen wieder mehr haben. Wichtig ist natürlich immer die Ernährung. Dann wirst du mal deutscher Meister. Natürlich guckt man dann schon. Ich hatte dann Arnold schon kennengelernt, das ist schon mal ganz klar. Und auch seine Karriere dann befolgt, von Conan an und so. Und dann erwachen natürlich, du sagst, oh, ich bin Juniorenmeister geworden, ich bin deutscher Meister geworden.
Er auch.
Vielleicht er auch, vielleicht mal Weltmeister. Dann könnte ich ja auch mal so Filme wie Herkules oder so Sachen machen, weil ich dann den Körper mitbringe. So, das sind schon so Sachen, weißt du, die setzen sich dann schon mal nach und nach so fest. Und dann bin ich ja auch rüber geflogen. Und ich wusste auch aufgrund dessen mein Erlebnis, dass ich dann auch für den Tatort, auch wenn ich da nur kurz drin war mit 2 Minuten, verstehst du, und damit die Präsenz hatte, nicht nur, dass ich stark, ich habe, während ich den Götz-George hochhob, habe ich einen Apfel im Mund gehabt, habe ihn auf den Waggon gesetzt, links und rechts eine geklatscht und den Apfel abgebissen und weitergegangen. Das war eine coole Szene, die immer wieder gezeigt wurde. So, diese ganzen kleinen Punkte geben natürlich dann auch Selbstvertrauen, auch bis hin von 35 auf 100 Kilo und 150 und 200 Kilo zu drücken. Du siehst also, wenn du dir irgendwo am Ball bleibst und jetzt erstmal versuchst, die kleinen Ziele zu erreichen. Das ist ja auch in dem Buch drin. Wenn du weit vorausdenkst, du musst erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn ich aber 3 Schritte vorausdenke, werde ich mein Endziel meistens nie erreichen. Ich muss erstmal die kleinen haben und wenn ich die Sicherheit hatte, durch diese Erlebnisse mit dem Training, mit dem Aufbau, dahin gehen, dorthin, mit der Sportschau. Das sind alles so Sachen, die mich dann beflügelt haben, auch später dann in Los Angeles, nachdem ich 7 Tage telefoniert habe, um an Menachem Golan ranzukommen, dann selbst hingefahren bin und mich vorgestellt habe da unten.
Habe ich das richtig verstanden, dass im Grunde die Zuversicht sich eigentlich beim Sport ergeben hat,
weil du gemerkt hast, du
siehst ja, okay, ich schaffe jetzt heute 10 Liegestütze, wenn ich das jetzt eine Woche mache, schaffe ich 11
so.
Und so weiter. Ah, okay.
Richtig. Du hast jetzt bei mir, wann hast du letztes Mal Liegestütze gemacht?
Heute Morgen.
Ehrlich?
Ja.
Also machst du regelmäßig deine Liegestütze. Ja. Okay, gut. Was war das meiste, was du bisher geschafft hast?
25.
Super, 25. Okay, wir tauschen ja Nummer nachher mal aus und wenn du dann mal 50 schaffst, dann
schicke ich dir ein Foto.
Schickst du mir ein Foto.
Ja.
50 sind zu schaffen. Ich war bei den Minentauchern und bei den Kampfschwimmern damals vor ein paar Jahren. Mhm. Die haben auch 50 gemacht. Bum, bum, bum. Oder muss man 40 sind ja auch schon toll. Machen wir erstmal 40.
Ja.
Das heißt also, du musst jetzt 15 mehr machen als du bisher. Ich wette, dass du in den nächsten Tagen schon 30 schaffst. Hundertprozentig. Du bist ehrgeizig. Also setze ich mir so ein Ziel. Und wenn du die 40 irgendwann erreichst, sagst du, komm, jetzt sage ich dem Müller auch noch, dass ich 50 kann. Das steckt jetzt in dir fest. Du wirst irgendwann die 50 können. Und sie auch. Ihr auch alle da zu Hause, die zuhören gerade. Okay? Ihr müsst euch Stile. Auch wenn der Wind uns ja entgegenweht, und das geschieht ja oft, das ist ja toll. So muss es ja sein.
Du hast auch eine Freude daran, habe ich das Gefühl. Also du magst auch dieses...
Ja, Sachen, die leicht kommen, da bin ich immer misstrauisch.
Ja.
Alles, was leicht kommt, geht auch wieder schnell. Ich weiß nur aus meinen Sachen heraus, dass ich für alles irgendwo kämpfe. Ich bin ein Steinbock. Wie gesagt, ich musste 3-mal einen Anlauf machen und dann am 4. Mal wurde ich der Weltmeister. Ich habe manchmal wirklich, ich habe wahrscheinlich mehr verloren oder es geht nicht oder nein von anderen gehört. Aber dann gab es diesen Schritt weiter und der war dann viel größer als die kleineren, die ich dazwischen hätte machen können. Ja? Als ich zum Beispiel damals die Serie Conan machte, da hätte ich gerne den Film als Conan-Film gemacht. Aber die Rechte waren verkauft, also haben wir dann die Fernsehserie gemacht. Die lief ein Jahr und hätte man auch 2-3 Jahre machen können, aber die Produktionsgelder, die da kamen, flossen nicht immer unbedingt dahin, wo sie hin mussten. In Mexiko schon gar nicht. Dauerte allein 6 Wochen, bis wir da die Waffen alles bekamen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber angenommen, ich hätte den Coen-Film gemacht, hätte ich dann je vielleicht, was dann kam. Ich war ein bisschen, okay, mache ich die Serie. Ich hätte gerne den Film gemacht mit John Milius damals, mit dem auch Arnold gearbeitet hat. Aber dann kam was viel Größeres, nämlich Gladiator. Und da war ich sogar in einem Film, der 12 Oscar-Nominierungen hatte, oder 11, weiß ich gar nicht, 11 oder 12 Nominierungen. Auf jeden Fall haben wir 5 Oscars bekommen. Und ich war bei der SAG, Screen Actors Guild, auch noch nominiert, als einer der 5 besten Nebendarsteller von Tausenden. So. Aber ich wollte damit sagen, du bist vielleicht, wir sind manchmal erst so ein bisschen enttäuscht, wenn wir gewisse Sachen nicht bekommen. Bei den Frauen vielleicht genauso. Und auf einmal kommt eine viel bessere irgendwann. Dann sagt man, Gott sei Dank, dass ich das damals nicht gemacht habe. Jetzt bin ich mit der zusammen. Das kann man auf alles beziehen. Aber man darf das nicht aufgeben, die Hoffnung. Und jetzt kommt's, was ganz Starkes. Das nehme ich auch in einem Buch. Da habe ich von einem Jungen berichtet, ja, der Krebs hat. Und ich den Flug verschoben habe.
Genau.
Jetzt möchte ich nicht damit sagen, boah, guck mal, der Möller, da schreibt ja eine Szene rein. Ne? Was für ein toller Kerl der ist. Ne? Ein Flug verschoben. Nee, bei dieser Junge, der hatte den Traum gehabt, Dokumentarfilme in Antarktis zu drehen, mit 14 Jahren. Und er hatte Krebs und die Eltern haben mich angeschrieben und meinen Wunsch kennenzulernen. Und dann bin ich rüber, es war auch vor Weihnachten damals gewesen, als ich mich auf seine Bettkante setzte, dachte ich im Moment, oh Gott, jetzt habe ich mich auf sein Bein gesetzt, aber da war kein Bein mehr, das Bein hatten sie ihm schon abgenommen. Und dann erzählten, eigentlich gehen wir ja hin zu einem Krebskranken oder zu jemandem Kranken, der, um ihn aufzubauen, um zu zeigen, wir sind mit dir, wir leiden mit dir. Nee, der wollte gar nicht, dass wir leiden. Der hat uns alle aufgebaut. Das hat mich immer sehr beeindruckt, sowas. Das habe ich nie vergessen. Der hat uns allen Mut gegeben. So, wenn du jetzt mal in Situationen bist, wo wir mal, die wirklich teilweise manchmal lapidar sind, und du denkst mal daran, dass Menschen manchmal nur eine gewisse Zeit zu leben haben, die wissen, er hat vielleicht noch weiter gehofft, aber 3 Wochen später war er gestorben. Dass das nicht mehr geht, das muss man sich mal vorstellen. Dann genießt man jeden Tag ganz anders. Und dann sagt man manchmal auch, weißt du was, ich habe den Job jetzt vielleicht mal nicht bekommen oder diese Rolle nicht bekommen oder ich habe diesen Auftrag oder die Werbesache jetzt nicht bekommen. Aber ich bleibe weiter am Ball. Und meistens kam daraus etwas noch viel Größeres später.
Was passiert in so einem Moment, wenn du eine Absage kriegst? Also jetzt danach klingelt dein Telefon und du kriegst eine Absage für Gladiator 2.
Ja, na gut, da bin ich ja sowieso verstorben. Da müsste ich dann wieder erwachen. Also in unserem Job kannst du gar nicht. Das ist gerade was Film betrifft, das darf man nie persönlich nehmen. Es muss ja nicht am Dialog oder an Sachen, es kann ja auch von der Physik, vielleicht bin ich manchmal viel zu modern, sage ich jetzt mal.
Nee, verstehe ich, aber was machst du? Also in dem Moment, du kriegst eine Absage, okay, ja, du bist jetzt bei Late Night heute, die rufen dich an und sagen, weißt du was, wir haben jetzt hier, Sylvester Stallone ist jetzt plötzlich da, wir machen das heute nur mit.
Ja, dann würde ich sagen, okay, in welchem Hotel ist das da? Ich kenne ihn ja, dann essen wir was, verstehe ich, dann würde ich sagen, ist in Ordnung, machen wir nächste Mal. Ja. Oder ihr holt mich dazu, weil wir kennen uns gut.
Ja.
Also ich würde, wenn sowas passiert schon mal. Mhm. Aber dann gibt es für mich ein nächstes Mal. Dann ist es okay. Und dann, nur wenn ich jetzt angenommen, ich würde es jetzt bin ich ja hier, sowieso für andere Termine auch. Wenn ich jetzt extra von irgendwo herfliege und dann sagen, die ist nicht, dann würde ich sagen, ihr seid ja beknackt, aber ich fliege jetzt 10-12 Stunden rein, sage ich, und jetzt läuft die Nummer nicht hier. Aber das machen, das wäre nicht. Also
ich
da würde ich wahrscheinlich auch erstmal sauer werden, einmal im Moment, aber dann nachher wieder, wenn die mir eine Kiste kubanische Zigarren geben und sagen, Herr Möller, bitte sorry, dann sage ich, okay, alles gut. Dann setze ich mich hin, habe ein Glas Rotwein und puff eine Zigarre und dann passt es.
Scheiß der Unruf. Ich habe mir das Video angeguckt von 86, also als du Mr. Universum geworden bist. Und da sagt einer der Kommentatoren, Ralf Möller, the nicest guy in Bodybuilding. Und man sieht es dir auch an, also so, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und du grinst da auf der Bühne, du hast irgendwie so einen Spaß daran und es ist irgendwie das, was fast alle, wenn ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, irgendwie, ich treffe Ralf Möller, ach, geiler Typ. Dieses Humble, dieses Nettsein, gab es Situationen in deinem Leben, wo du zu nett warst?
Ja, jeder hat schon, also ich plane jetzt nicht nett zu sein, wenn ich nicht gut drauf bin, also ich sag so, wie es ist auch manchmal dann halt, also es ist nicht jetzt, dass ich da jedem nachher Bürste rede und dann hin und her mache, ich bin im Moment sehr ich merkte das. Ich habe gestern CDF-Mittagsmagazin gehabt, als ich dann auf einmal auch abdriftete und auf die Politik schimpfte, wie sie sich nicht drehen und wenden können. Ich sage, das Einzige, was sie können im Moment, ist sich immer alle 4 Wochen treffen und beschließen, dass es nicht weitergeht.
Ja.
Das ist das Einzige. Und das ist halt viel zu wenig. Ich habe also wirklich attackiert, ob im Spiegel, vor ein paar Wochen, 5 Seiten oder auch morgen im Stern. Es wird immer ein Thema, da gehe ich immer ran. Und dann fragte mich beim Sat.1 Frühstücksfernseher Müller, wollen Sie über das Thema denn sprechen? Ich so, wieso denn nicht? Ist ja normal. Meine Eltern werden nicht geimpft. Das ist seit 3 Monaten verspätet. Die Leute kriegen keine Impfungen, sage ich. Die sterben weg, wie die Fliegen, die Alten. Ich sage, natürlich muss man, ja, weil viele ihrer Kollegen wollen da gar nicht drüber sprechen.
Ja, stimmt.
Sorgen, dass da irgendwas ist. Ich sage, wie Sorgen, sage ich. Ich kann doch meine Meinung sagen. Ich sage ja nicht, es gibt ja Leute, die sagen, das existiert nicht und hin und her, das stelle ich alles nicht in Frage. Ich habe gerade von meiner Agentin, der Mann liegt auf der Intensivstation und der hat Corona.
Ja.
Und die Intensivstation ist auch ziemlich überfüllt.
Ja.
Also, das ist schon mal Schwachsinn. Es ist existiert, es ist auch brutal, wenn man es bekommt. Gar keine Frage. Was ich ja nur in Frage stelle, ist, wenn ich im letzten Jahr August, wo wir alle schon wussten, es gibt eine zweite Welle, auf einmal alle so tun, dass wir so überrascht wurden. Man hätte was machen können. Und die Leute, die Restauration, die Restaurants haben, die Fitnessstudios haben, die Kulturstätten, alles, was da im Business ist, die hatten sich vorbereitet. Man kann mit Abstand, mit Lüftung, mit Hygiene, Konzept und natürlich Tests, die wären natürlich gut gewesen. Hätten wir die schon damals gehabt, hätten wir schon die Läden alle auf. Das haben sie auch alles verpennt. So, es läuft auch in anderen Ländern. Mein Kumpel Arnold hat vor 3 Wochen sich impfen lassen, war auf Insta, hat den Arm rausgehalten. Da kannst du mit dem Auto vorfahren. Oder du gehst nach Walmart. Das ist so eine, stellt euch mal Aldi vor, ungefähr 10-mal größer. Da ist dann auch so eine Apotheke, da kannst du dich impfen lassen. Wenn ich jetzt nach Amerika fliegen würde, ich bin 62, würde sofort eine Impfung kriegen. So, in vielen anderen ist das auch der Fall. In London sagt man schon im Juni oder Juli machen wir offen. Warum? Die können das dann berechnen. Wir werden noch nicht mal im Sommer noch nicht mal auf 30-40% sein. Ich glaube auch noch gar nicht bis zum Ende des Jahres. Deshalb hier ist jetzt allerhöchste Not geboten. Ich kann nur hoffen, dass so Werke wie Bayer, ich weiß es nicht, im Sommer mit irgendeiner Nummer kommen. Und es muss zu den Ärzten gehen. Die Ärzte müssen ihre Patienten impfen können. Das ist das Wichtigste. Und das muss passieren. Sonst haben wir nächstes Weihnachten den gleichen Mist, den wir jetzt gerade wieder haben. Und andere Länder haben offene Geschäfte. Ich habe erlebt, ich war Markenbotschafter für VW, für Audi, für Porsche, jetzt Mercedes. 2015, der Super-GAU, Diesel-GAU, das wissen wir alle. Die Vorstände die Autoindustrie hat betrogen, Umweltverschmutzung, das kennen wir alle. Die mussten daraus, sind sie ins Gefängnis gekommen, mussten Strafe zahlen, haben ihre Jobs verloren. Wenn ich jetzt das gerade sehe, was in der Politik da oben in der Regierung sitzt, gehören allein schon davon über die Hälfte gar nicht dahin. Die müssen aufgrund dessen, weil sie eben nicht den Job erfüllen, das mögen nette Leute sein und auch toll, aber sie packen es halt nicht. Das ist einfach. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber dann müssen da welche hin oder man muss es der privaten Wirtschaft übergeben, wenn es die Politik nicht macht. Wie in Kalifornien, die haben es auch nie gerafft. Ja, die haben es auch nie geschafft. Also haben die einen Großkonzern genommen, der das alles in der Hand nimmt. So, und da funktioniert es jetzt. Also, das geht nicht. Die Politik und die Virologen, das ist die falsche Mischung. Weil die Virologen gucken nur auf ihre Sachen. Du musst auch über den Rand schauen. Und es muss geöffnet werden. Gerade die Fitnessstudios. 12 Millionen Menschen. Mein Nachbar nebenan ist 78. Der sagt, verdammt nochmal, ich vermisse das so. Die Leute sind deprimiert. Die Leute verlieren ihr Business. Es gibt viele Selbstmorde. Viele werden psychisch krank, haben schlaflose Nächte. Also was nutzt mir, wenn ich nachher sage, OP gelungen, Patient tot? Da habe ich nichts von. Wir müssen da jetzt durch, aber mit Konzepten eben von Testing. Testen, testen, testen. Das müsste bei einem, wir hauen Milliarden raus, ohne Ende. Und das war von Spahn übrigens gut, dass er wollte ja erst im März, 2. März anfangen. Ein Kanzler wird ihm wieder zwischen die Beine gehauen, den Armen. Jetzt wieder nicht. Es muss getestet werden. Das muss doch möglich sein. Die Amerikaner, ich habe Freunde in Amerika, in England, in London, die fragen sich alle, was ist denn in Deutschland los? Das kennen wir ja gar nicht. In unserem Kreis Recklinghausen, da würde ich doch als Gesundheitsminister meinen Kollegen in Nordrhein-Westfalen anrufen, dann muss im Landkreis jeweils, gibt es Gesundheitsämter, die können wenigstens die Alten von 80 bis 90, dass man da hinfährt zu denen in die Wohnungen, die zu Hause wohnen, und die Leute nicht bei 10, 12 Grad minus noch mit 90 da hinkommen, um ihre Spritze abholen zu müssen. Es ist beschämend und es ist wirklich das absolute Chaos. Die kriegen es nicht gebacken. Und
ich habe dich ja gefragt, ob du manchmal zu nett warst. Und jetzt hast du das erzählt, was du gerade erzählt hast.
Ja.
Dann frage ich nochmal anders. Wann wirst du sauer? Also jetzt merke ich
jetzt, zum Beispiel,
jetzt genau.
Jetzt war ich sauer.
Also
jetzt geht der Blutdruck hoch.
Genau, das merkt man dir auch an. Ja. Ist das Ungerechtigkeit oder ist das Verpeilung oder was sind so die Sachen, die dich so ein bisschen triggern?
Ich erwarte auch mal einmal von der Politik, sollte einfach Spaß machen, ne? Aber ich verstehe, warum die Leute alle frustriert sind.
Ist das Inkompetenz?
Inkompetenz, ganz große Inkompetenz, absolut. Weißt du, wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich hin und sage, scheiße, wir haben das Ding verpasst. Leute, das hätte man im November schon sagen müssen. Wenn im November einer hingegangen wäre und hätte gesagt, Mensch, wir haben das Ding verpeilt, das ist nicht, stellt euch mal auf Ostern ein. Aber nein, alle 3-4 Wochen gab es diese Meldung, ein bisschen weiter, bis sich alle durch den Lockdown da gequält haben. Jetzt gehen die Zahlen runter, aber die Zahlen der Pleiten, die Zahlen der Menschen, die sich selbst umgebracht haben, die psychisch belastet sind. Und das ist ärgerlich, dass sie was angezündet haben, aber nicht dazu stehen.
Mhm.
Ja? Ich will nicht, Gottes Willen, Viren, die sind von woanders her. Aber wie man sich dann verhält. Man hat die Zeit. Wir haben auch jetzt wieder die Zeit. Aber wir vertun die Zeit im Moment. Und man kann sehen, dass es, und ich spüre das vom Instinkt her, dass wir jetzt, wir müssen ja ein Restaurant, da müssen ja jetzt nicht 20 Tische gleich, dann mache ich eben nur 6-7 Tische und lasse die restlichen mit großem Abstand. Hygienemaßnahmen in den Fitnessstudios mit Maske. Dann trainieren halt nicht 40 Leute, sondern eben nur 15 Leute erstmal im Gym und dann in Abständen wieder weiter. Aber dann habe ich doch schon mal eine Hoffnung, dann geht's doch schon mal weiter. Da steckt sich doch keiner an. Wo die Ansteckungen sind, als die Schulen jetzt gerade eröffnet werden, die Mädels und Jungs gehen zwar alle hin mit den Masken, aber sobald die Schule Schluss ist oder Pausen sind, da sind die Masken zum Teil runter oder nicht da. Und die, ich will nicht, um Gottes Willen, weil ja gar jeder sagt, nee, die Schulen, ist klar, die wollen die Kinder ja nicht mehr zu Hause haben, das ist ja alles ein Wahnsinn. Aber nochmals, die Pandemie oder die Verbreitung findet nicht in den Restaurants, in den Fitnessstudios und in den Kulturstätten statt. Die alle sind vorbereitet gewesen und auch weiterhin vorbereitet. Die kann man jeden Tag eröffnen. Und dass sich da nicht mal einer die Eier und die Balls hat, ich kann nur hoffen, dass da auch die FDP mit Christian Lindner, der sagt viele tolle Sachen, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe es anerkannt, dass der vor 4 Jahren sagte, wisst ihr was, ich werde es nicht. Der hätte Vizekanzler werden können und der Kubicki auch Wirtschaftsminister oder so. Die haben es nicht gemacht, was sonst alle nicht machen. Und das finde ich beeindruckend. Und jetzt sind sie Gott sei Dank auf 10%. So Leute gehören auf jeden Fall da mal oben rein. Die auch trainieren. Der trainiert übrigens auch jeden Tag.
Ich habe gelesen, er kann 20 Kilo erheben.
Ja, ja.
Also gut, wir haben gelernt, Inkompetenz, das regt den Ralf Möller auf, das ist doch schon mal gut.
Wenn man es nicht zugibt, ich hab's ja, bin ja auch nicht der Schlauste überall oder macht Sachen, aber dann sage ich, weiß was, ich habe Scheiße gebaut, komm, ist nicht so gut. Ne?
Für was musstest du dich entschuldigen?
Wenn man wirklich zu spät kommt, wenn ich vielleicht auch Sachen gesagt habe, ich bin dann auch schon mal sehr emotional. Damals kann mich auch erinnern an, da war ich mit Gutenberg in einer Talkshow. Da ging es um den Laster, der da bombardiert wurde von den Amerikanern. Und ein deutscher Oberst hat da den Befehl dazu gegeben. Und Gutenberg war gerade Verteidigungsminister. Und da war ich mit ihm da drin. Mhm. Weil ich auch in Afghanistan, habe ich ja Fitnessgeräte und so weiter rübergebracht. Und gesagt, gib dem Minister doch mal eine Chance. Das kannst du übrigens auch gucken. Gutenberg Möller in dieser Talkshow. Und da bin ich den bin ich ein bisschen zu sehr angegangen. Und dann habe ich nachher gehört, dass die Tochter Multisklerose hat später und so. Und dann tat mir das auch leid. Das war so, und dann habe ich ihn auch angerufen. Ich sage, tut mir leid, war nicht so gemeint und so. Ach,
das machst du dann. Du rufst dann an und sagst,
ja.
Sehr gut. Ich würde ein bisschen über Männlichkeit reden wollen.
Da sprichst du mit den Falschen. Ich bin ja feminin. Deshalb verstehe ich mich so gut mit den Frauen.
Hast du dich jemals reduziert auf deinem Körper gefühlt?
Nein, weil das ist für mich, der Körper ist für mich damals musste ich Wettkämpfe gewinnen.
Ja.
Und in den Filmen musste ich eine Actionfigur darstellen.
Ja.
Und dann will man auch mal raus. Der Tancred Lerch zum Beispiel, der jetzt das Buch mit mir geschrieben hat, hat ein Skript entwickelt, der Humorlose.
Das wurde
gefördert von der NRW-Stiftung gerade ganz frisch. Und das liegt jetzt, sie haben jetzt morgen wieder Termine, also erste Termine für Produktion. Da geht es um einen stotternden Boxer, der von Kind auf an gestottert hat und der dann dadurch zum Boxer wurde, um seine Aggression und sein alles, weil man ihn nicht verstanden hat, auch in Form dessen auszuleben. Und das ist eine tragische Figur am Anfang, aber die sich dann doch nachher wieder aufhält. Und das hat er für mich geschrieben. Und ich hatte gedacht, er hätte mal, und das ist toll, das würde ich gerne machen, sowas. Aber nein, weil du auch deine Frage sagtest, ob es immer auf dem Körperlichen ankommt. Manchmal kam die an und sagte, Herr Möller, sagte mir den Attach einer, werden Sie überall erkannt? Weiß man Ihren Namen? Mhm. Ja, ich sag, weiß man. Überall? Ja. Mhm. Na, kommst du auf, Herr Möller, wenn ich jetzt sage, Schwarzenegger oder Muhammad Ali oder Boris Becker oder irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Oder hier in Deutschland Gottschalk, aber Sie sind schon bekannt, aber doch nicht bei jedem. Doch, bei jedem, den ich treffe. Wieso bei jedem, den Sie treffen? Weil ich mich immer vorstelle, sage ich. Mhm. Ich gehe nie davon aus, abgesehen, denke ich gar nicht daran. Es kommt in mir gar nicht das Ding auf, kennt er mich oder kennt er mich nicht. Zu den älteren Personen, hallo, Ralf Möller. Wenn ich bei den Jugendlichen bin, sage ich, hallo, ich bin der Ralf. So, das sage ich immer vorab. Das war, ist gute Kinderstube, sage ich. Deshalb kann ich dir nie sagen, ob, deshalb kennt mich jeder, sage ich.
Ja, nee, das verstehe ich auch, den finde ich auch gut. Ich meine nur, das ist diese, wenn sich so viel um den eigenen Körper dreht, ne, also diesen, so viel Zeit damit verbringt, und deswegen habe ich mich damit, habe ich mich gefragt, ob das in dem Moment gab, wo du gemerkt hast, ah, irgendwie die, also keine Ahnung, diese Person, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, das kann privat, beruflich sein, die geht jetzt nur, hier geht's nur um die Muskeln. Meistens will man ja, gerade wenn man künstlerisch ist, mehr zeigen, was man alles so kann. Du bist jetzt interessiert daran, einen stotternden Boxer zu spielen, zu zeigen, dass du das auch kannst.
Richtig.
Und
ja, dass man mehr kann, als das Schwert zu schwingen oder Leute umzuhauen.
Genau. Ja, deswegen. Und das ist ja auch etwas, man will etwas zeigen. Man will, und deswegen habe ich mich gefragt, wenn man so lange, genau, auch The Gladiator, du machst das ja auch sehr ironisch und nimmst das hin mit dem Augenzwinkern.
Den Commercial, den ich für
Lidl Commercial gemacht habe. Genau.
Ja,
aber ich habe, deswegen habe ich mich gefragt, ob das manchmal so Momente gibt, wo man denkt, oh mein Gott.
Oh. Ja.
Bizeps, Trizeps. Oh.
Ich weiß, was du meinst. Ich kam ja manchmal, auch als ich den Commercial machte, der sehr erfolgreich war, übrigens mit fast
8,5 Millionen
oder 8 Millionen in einer Woche oder in 10 Tagen, wie auch immer, haben das gefallen, weil ich da sehr bisschen sarkastisch und ironisch und ich konnte immer auch über mich selbst lachen.
Ja.
Aber ich habe den Körper, ja gut, ich habe jetzt nicht betonte Sachen, also ich ziehe auch immer Sachen an, ich muss es nicht unbedingt sehen, wenn ich sage, Mensch, manche kommen an und sagen, Herr Möller, trainieren Sie noch? Ist ja klar, jetzt bin ich schlanker geworden, wie 115 Kilo. Und dann antworte ich, ja, sage ich, sicher, ich trainiere jeden Tag, weil nicht mehr so wie früher, aber ich sage immer, also ich verübel es den Leuten nicht. Ne?
Ja.
Also es ist nicht, wenn der es nicht versteht. Also mir ist es egal, wenn du sagst, Möller, weißt du was, du gefällst mir jetzt besser, als du damals mit 27, 30 oder 27 Weltmeister wurdest.
Aber es ist dir auch egal, wenn ich jetzt nur, wenn es jetzt erstmal nur um deine Muskeln geht oder deinen Körper geht, das ist dir...
Das habe ich begriffen, weil das ist ja erstmal die Iron Trans. Das war der Eingang. Das ist ganz einfach. Du bleibst immer der Mr. Universum. Gott sei Dank immer der Gladiator. Bei so vielen, da fragen die mich, wie ist denn das immer mit Gladiator? Das hätte was anderes sein können. Gladiator ist doch ein toller Name. Und vor allen Dingen, es war ein riesiger Film. Genau wie Ben-Hur oder Spartacus.
Ja,
das habe ich mir auch angeguckt. Aber so habe ich damit kein Problem. Oder die Frage kommt, wie ist denn das im Schatten vom Schwarzenegger? Ich sage, im Schatten vom Schwarzenegger ist er, der ist so groß, da passen noch mehr drunter, sage ich. Ich sage, das ist einzigartig, was der gemacht hat. Ich sage, unbesiegt in der als Bodybuilder, 5-6-facher Mr. Universum, 7-facher Mr. Olympia. Ich sage, gut, sag ich hatte jetzt nur einen Mr. Universum-Titel. Ich mache mit dem Arnold immer den Spaß, wir haben zusammen 14 Titel.
Mhm.
Er 13, ich 1. Und dann sage ich, das bringt er dann immer zum Lachen. Naja, sage ich, ich habe halt nicht so viel Titel gebraucht, um ins Filmbusiness reinzukommen. Deshalb habe ich direkt nach dem ersten Mr. Universum aufgehört. Also wie gesagt, nett, dann schon mal so darüber. Aber nein, du wirst natürlich erstmal mit dem, was du geworden bist und bekannt geworden bist. Das ist dann immer, ich habe tausendmal gesagt, heißt Schwimmmeister. Nee, Bademeister, gut. Mhm. Ist im Volksmund ja auch so. Also Bademeister, Universum, Hollywood, Gladiator, das wissen sie dann, und dann Schwarzenegger und Muskeln. So, das sind so diese, die du da so hast.
Aber du spielst die auch durch. Also du bist, du haust die auch, du brauchst, also auch bei uns, bei unserem Gespräch, das hat irgendwie 5 Minuten gebraucht, damit du diese, woher kenne ich den? Woher könnte ich den kennen? Und du bringst die sozusagen selber auch einfach mit. Was die wenigsten Deutschen machen, die Deutschen, das ist ja immer,
Vorsicht. Die wollen immer was ganz anderes sein.
Stehen im Waldorf Astoria und wollen aber eigentlich im Bed and Breakfast sein, weil sie denken, das ist bestimmt im
Ganzen. Ich habe auch gesagt, dann sagen die zum Beispiel zu mir, roter Teppich.
Ja.
Ich kann mich erinnern, ich habe die Blattkritik mal für einen Stern gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und da war auch ein Thema, gerade in dem Skript, wie man sich um roten Teppich ist. Und da war eine Schauspielerin, die damals im Osten groß geworden ist, ganz hervorragende Schauspielerin. Und die hat sich quasi entschuldigt. Ich habe es ja gelesen. Mhm. Und da sage ich, warum entschuldigt sich die tolle Schauspielerin dafür, auf dem roten Teppich zu gehen, dass sie das nicht ist? Ich sage, als ich erstmal über den roten Teppich gegangen, die fragten mich immer, wie ist denn das Maß? Wie bekannt sind sie? Wie kann man sehen, dass sie berühmt sind oder dass du hot bist für einen Film? Ist ja ganz einfach. Wenn du mit dem roten Teppich gehst und du gehst in 30 Sekunden darüber, dann musst du noch lange an dir arbeiten. Wenn du aber irgendwann mal 20 Minuten brauchst, weil dich so viele Interviews unterwegs machen wollen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann sage ich, dann habe ich denen gesagt, ja, Möller, was ist denn noch mit dem roten Teppich? Und ich sage, du versuchst, wenn du George Clooney weißt, der kommt zu einer Premiere, dann bist du entweder Erster oder du kommst nach ihm, weil wenn er da ist, konzentriert sich alles auf ihn. Oder du bist vor ihm da, dann musst du durch sein, weil wenn er kommt, gehen alle Kameras sofort von dir weg und gehen auf George Clooney.
Ja.
Oder aber, sage ich, in meinem Falle kann George Clooney ruhig auf dem Teppich schon stehen. Dann würde ich zu ihm hingehen und mit ihm zusammen die Fotos machen, weil wir uns kennen und uns nett begrüßen, weil wir schon Batman gemacht haben. Ich zwar nur 3 Tage, er als Batman, Arnold als Mr. Freeze und ich war einer der Head of the Guards. Aber das sind so die Dinger. Und ich sage, bleib nie auf dem Teppich lange stehen. Wenn du keinen Film zu promoten hast oder irgendwas, was du erzählen möchtest, was interessant und wichtig ist, bewegst du dich immer vor den Kameras und gehst immer ein Stück weiter. Auch wenn sie sagen, Herr Müller, bleiben Sie mal stehen, nichts, weiter gehen, bisschen winken, immer gehen, dann geht man weiter durch. Habe ich natürlich einen Film oder was zu promoten und es ist eine eigene Premiere, dann erzählt man natürlich schön langsam nach und nach, arbeitet man alles ab.
Aber ich meine, du bist, was ich gehört habe, du bist zu einem Event im Bayerischen Hof gegangen, da warst du noch nicht so bekannt, du hast deine Autogrammkarten mitgenommen und hast erstmal, obwohl sie dich gar nicht so sehr kannten, die Autogrammkarten verteilt, damit die Presse drin sieht, wer ist denn das, der verteilt da draußen Autogrammkarten, damit sie denken, du bist berühmt. Also du hast sozusagen... Du bist gewollt. Und es gibt ja so diesen, es gibt auch viele Künstler, die dieses Hochstapler-Syndrom haben.
Ja, ja.
Und du gehst ja direkt rein und sagst, ja klar, bin ich ein Hochstapler und ich verteile hier meine Autogrammkarten, damit die denken, ich bin bekannt.
Ja, es war ja so, der Greta hat damals in der Bildzeitung hinten geschrieben, dass ich einen 3-Picture-Deal hatte. Ja. Also ich hatte ja schon ich hatte einen Film Cyborg und ich hatte einen 3-Picture-Deal. Ja. So, aber das war noch nicht so, ist noch nicht so da angekommen. Deutschland, die wussten nur darüber. Dann bin ich, wie du schon richtig sagtest, vorgefahren. Jetzt hatte ich meine Autogrammkarten da und habe ganz einfach gesagt, wenn die da alle, die müssen erstmal, jetzt haben die 30, 40 Journalisten, die da hinter der Tür standen und die anderen fotografiert haben, wurden schon ganz unruhig, weil ich in Ruhe die Autogramme geschrieben habe. Und dann bin ich nach einer Weile durchgegangen. Haben die alle fotografiert und gemacht. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Ich sage, hallo, ich bin hier neu auf dem Parkett. Ich habe vor allem ganz schnell gesprochen. Ich sage, ich habe das und das gemacht, sage ich. Und ich sitze übrigens am Tisch 25. Könnt ihr mich dann sehen? Ich erwarte euch, einige von euch in 20 Minuten da. Habe ich so gesagt. Und dann bin ich durchgegangen, habe hinten an dem Tisch mich da hingesetzt. Mario Adolf war da, der. Und den sehr bewundere, den Mario übrigens, wie wahrscheinlich viele der Hörer auch. Und dann kamen die nachher wirklich. Und dann haben wir uns hingestellt und haben zusammen Fotos gemacht. Und ich mit Mario Fotos gemacht. Und während die anderen wirklich bekannteren Stars und alle, wie sie da sind, hatten weniger. Aber ich gab denen eben das, was sie bräuchten. Und ich machte mich dann in dem Moment größer, als ich überhaupt war. Ich meine, ich war groß, aber ja, ich habe dann eben den bisschen Mr. Hollywood. Also ich habe im Grunde immer gelernt, jetzt kommt's, deshalb bin ich dem Dieter Kürten auch dankbar, dass er mich damals nicht genommen hat, deshalb musste ich mir was einfallen lassen, hätten die mich alle angenommen, aber dadurch habe ich gelernt, du musst dich selbst promoten, du bist dann selbst, du musst dein eigener, du bist von dir überzeugt und musst das machen. Nicht erst ein bisschen extremer und später nachher, wenn sie dich kennen, ein bisschen zurücknehmen. Jetzt sage ich mir nein, klar, in der Pandemie habe ich auch Shows und Sachen gemacht, wo ich dann manchmal sagte, du hast den Quatsch gemacht, aber ich hatte dann, da war nichts anderes, also hat man das schon mal gemacht. Aber im Grunde kann ich das alles immer gut verantworten und wenn mich dann einer fragt, sage ich, ja, ist ja Hot oder Schrott, wie kommt so ein Gladiator bei Hot oder Schrott dann rein? Naja, sage ich, wir hatten ja damals immer den Warentest, ne? Und das ist ja sowas Ähnliches, nur ein bisschen lustiger. Fand ich gar nicht mal schlecht, das muss man auch mal ausprobieren. Und das fand ich auch so.
In dem Buch merkt man das und es merkt man auch, ja, wenn man Interviews von dir liest und jetzt auch, es gibt irgendwie so eine, du schaffst das irgendwie, dich in den Vordergrund zu stellen, ohne eine Eitelkeit. Also du nimmst, wie diese Situation mit den Autogrammkarten, du machst das, man nimmt dir das, man denkt aber auch nicht, ja, das ist aber ein Angeber oder so, sondern man denkt sich, ja, ja der Müller.
Der hat seine Karten, ja.
Hat er seine Autogrammkarten. Ja, da würde man bei vielen Menschen, ja, würde man aber denken, das ist aber, was ist denn das für ein eitler Fatzke?
Ja.
Das sagen wir in Berlin.
Es kommt wahrscheinlich, ich weiß nicht, weil wahrscheinlich kommt es dann auch rüber, dass ich es, weiß ich nicht, bin in meiner Art eben halt so, wenn ich zum Beispiel am Set gehe oder ich begrüße zum Beispiel, ich kam gestern ins Fernsehstudio rein, dann sind da ein paar Body, die auf die Sicherheit sind. Ich begrüße die halt alle. Nett und völlig und so. Das ist halt so meine Art. Ich sage, hallo Jungs und so. Weil ich mich da so reinversetze, wenn einer jetzt so vorbeigeht und dich nicht beachtet, ist das auch immer scheiße. Aber ich,
ja, klar,
wenn ich mir jetzt denke, wenn ich da stehen würde und derjenige gibt mir mal so einen Faustschlag, so ein Shake Hand oder sagt, hey, komm gut oder macht ein Foto. Das ist ganz einfach die Würde und der Respekt, den ich vor jedem Einzelnen habe. Egal, welche Funktion er hat. Und das sollen die auch wissen. Und das lebe ich auch. Und das lebe ich auch gerne. Ich bin auch schon mal bin ich vorbeigegangen, weil ich da keine Zeit oder Lust hatte, jetzt da was zu schreiben. Dann bin ich 10, 20 Meter gegangen. Dann sage ich, ach komm, shit. Dann bin ich zurückgegangen. Ich sage, komm, ja, dann machen wir das eben. Also, ja, das wird mir dann bewusst halt. Und ja, mein Gott, mit 62. Und dann habe ich einen Test gemacht an den E-Gym-Geräten. Und da war ich dann 20 Jahre jünger.
39,
von,
ne?
39 war ich also von den. Also da war, den habe ich gemacht vor 2 Jahren.
Ja.
Da war ich in 60. Aber ist egal, gerade 62 geworden. Aber dann die Zahl 62. Früher hat man sich unterhalten, hast du gesagt, weißt du noch, vor 4, 5 Jahren? Ja. Heute sagst du, weißt du noch, vor 35 Jahren oder vor 40 Jahren? Das ist echt, fuck, 40 Jahre, was war da? Und ich komme mir nicht vor, weil ich natürlich vom Training her, wenn die Jüngeren manchmal kommen, 27, 30 und trainieren da bei mir oder mit mir, dann trainiere ich die immer teilweise noch in Grund und Boden, weil ich wenig Pause mache, nicht die schwersten Gewichte nehme, aber immer noch so Gewichte, wo man schon kämpfen muss und gehe relativ schnell ohne Pausen durch.
Warum hat sich dieses Bild so verändert? Also dieses, du erinnerst, 30, 40 Jahre, die Filme, die du am Anfang gemacht hast, auch Arnold, Sly, Stallone, wer Sly?
Ja,
Sly. Sly und, Van Damme. Das war ja ein Bild, also ich war damals 10, 12, Männer mit vielen Muskeln, Maschinengewehren und das war ja so diese Action.
Rambo,
all das und das ist ja, danach kam irgendwann, Tobey Maguire als Spider-Man und das war der neue Actionheld.
Richtig.
Ja. Und man dachte so, okay, jetzt sind die, es gibt gar keine Maschinenpistolen mehr, sondern irgendwie Superkräfte.
Ja, richtig.
Warum hat sich zwei Fragen, das eine ist, warum gab es diese Faszination, glaubst du, für dieses Archaische, für diese Maschinenpistolen, also für dieses Abknallen, Massakerhafte, woher kam das?
Das hat die Zeit zu tun. Als Arnold damals in den 70er Jahren drüben war und mit Filmen anfing, hat es ja auch 3 Jahre gedauert, bis er dann Conan nachher gemacht hat. Da gab es zum Beispiel, da sagten die, als er sagte, ich möchte Filme machen, das ist ein Schwarzenegger, dein Name passt nicht, dein Body passt nicht. Guck mal, wir haben Leute wie Dustin Hoffmann, wir haben Leute wie Al Pacino. Die waren ja alle klein und zierlicher.
Ja,
das gab es auch damals, Ende der 70er, wenn du dich erinnerst, und Anfang der 80er. Und dann auf einmal kam Stallone mit seinen Muckis, dann kam Arnold mit seinen Muckis. Und die 80er waren halt auch die Reagan-Zeit. Mhm. Also jede Zeit bringt auch dann was für sich. Und da ging es dann nun mal, da war der Russe nun mal der Böse, da war nun mal Afghanistan und alles und da war der Amerikaner.
Diese Bilder einfach.
Alles die Bilder gemacht. Und deshalb hat man sich dann die Maschinen, Kugeln und die Dinger rum und dann hat, da waren die Muskeln da, da war die Kraft da, da waren Rambo da, da waren später dann Terminators, das war alles dann in diesen 80ern Jahren, 90er auch noch. Und dann, heute ist natürlich klar, Visual and Special Effects, als der Menachem Golan mich zum Carlo Ponti da rein nahm, sagte er, this is Captain America. Nur von meinem Aussehen, sagte er, der muss Captain America sein. Das wurde dann, glaube ich, 25, 30 Jahre später mal dann gedreht, weil wir ja die Visual and Special Effects in dem Maße, die es die heute gibt, hätte man ja gar nicht machen können. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein Fan von Filmen aus den 60 und 70ern. Gerade vom französischen Film. Yves Montand oder Alain Delon und wie sie alle heißen. Das ist Lino Ventura, Jean Gabin. Das waren der französische Filme, der Thriller. Der wurde auch viel von den Amerikanern kopiert und übernommen. Frankreich hat sowieso ein ganz interessantes Kino. Die Franzosen gehen ja fünfmal mehr ins Kino als wir hier. Jetzt ja im Moment ja auch nicht. Aber ich will damit nur sagen, die Filme aus den 50, 70ern hatten natürlich auch Storys und andere Helden. Die Helden übrigens in den 70ern haben teilweise nie überlebt. Die wurden immer erschossen zum Schluss.
Wer ist heute ein Held? Das war nämlich die andere Frage. Also was sind heute für dich,
ja.
Oder Action, wer ist für dich heute so ein, also wenn du jetzt die Zeit jetzt anguckst, 2021, die Welt, in der wir sind, woke, es ist alles queer. Ich weiß,
Instagram, alles denk, ja, jeder kann sich selbst präsentieren.
Intersexuell.
Die Stars in dem Sinne, zum Beispiel, wenn du heute den einen oder anderen Star siehst, das hat einen anderen Effekt als vor 30 Jahren. In den 80er Jahren, auch in den 90ern, da war es wirklich nur so, boah. Aber heute, der Dwayne Johnson, auch ein Freund von mir, wir haben ja damals Scorpion King, den ersten großen Film, zusammen gedreht. Er hat zum Beispiel 150, 200 Millionen Followers. Und er macht das ja auch jeden Tag, präsentiert er was. Und auch viele andere sind durch Instagram, durch Facebook, auch ich selbst. Ich präsentiere, ich schreibe mal was, ich zeige den Leuten, wo ich gerade mal bin, so wann ich es mal gerade Lust hat. Ich habe das auch kürzlich angefangen, ich habe da noch wenig, ich glaube 150 oder so, 150.000 ist also wirklich, ich habe das sonst nie gemacht, da diese Nummern, aber dann macht es auch ein bisschen wieder Spaß, um das auch mal auszuprobieren. Ne?
Ja.
Das, wie ist ja, klar. Das? Und so in den letzten Monaten ist es dann auch schon schneller gewachsen und so weiter. Aber man muss immer was bringen. Ne? Bei Insta weißt du, musst du Videos bringen und bei dem anderen Facebook reicht im Grunde, wenn du Fotos da hinlegst. Aber es wird ja auch von der Presse beobachtet und übernommen dann schon mal, was du da erzählst oder schreibst. Also kann man auch in so einer Pandemie schon mal seine eigene Meinung erzählen. Und ich habe gemerkt, es tut den Leuten gut, wenn sie mal was hören. Wenn ich zum Beispiel in den USA war und habe dann da in Kalifornien vom Arnold sein Haus dann da berichtet. Ich meine, ich habe auch eins, aber seins ist größer und macht mehr Spaß. Hat auch einen großen Trainingsraum. So, dann habe ich so Sachen erzählt und das tat den Leuten auch gut.
Ja,
ja, das merkte ich. Also ist es, kann man das auch dazu nutzen. Aber ich will damit sagen, die Barrieren sind im Grunde aufgrund dieses Ganzen, dass jeder heute, das, was Andy Warhol sagte in den 70er Jahren, irgendwann bekommt jeder die 15 Minuten auf Fame. Und das ist tatsächlich so.
Aber
15 Minuten auf Fame hat er im Grunde weit vorausgesagt, weil,
absolut, ja.
Wenn heute jemand, der Bäckergeselle, oder der Anstreicher kann sich das aufbauen. Auf einmal ist er bei 40 und 50 und 100 Leuten bekannt, die ihm folgen. Wenn er irgendwie ein bisschen smart ist, kann er auch sich zum Star machen. Es geht, wenn man es richtig macht. Du hast einen Podcast. Du bist einer der Top-Podcast-Dinger. Das war ja, und warum? Weil du tolle, interessante Leute hast, so wie mich. und wir ein tolles Storys haben. Und das auch gut und ehrlich rüberkommt. Du bist auch ein guter Typ. Mit dir macht's Spaß. Mit dir kann man sich unterhalten. Ich würde am liebsten jetzt eine Flasche Rotwein rausholen, noch eine Zigarre, die habe ich da, mit dir anpaffen, auch wenn du nicht rauchst. Würde ich nochmal so 10 machen lassen. Und wenn du heute Abend rausgehen würdest, würdest du auf 30 oder 35 sein. Aber ich schaffe es sowieso. Es ist, sagen wir mal, der Abstand ist nicht mehr so. Du weißt zu viel. Früher, ich glaube, Leonardo DiCaprio, der präsentiert nicht so von sich, ja, gar nichts. Der macht Umweltsachen, okay. Das andere, was wir wissen, okay, Privatleben wird mal ab und zu was abgeschossen. Aber es gibt im Grunde heute kein Privatleben nicht mehr. Das, was damals ein Star auch gemacht hat, dass er so ein bisschen, oh, was macht der, wo kommt der, wo lebt der, wie lebt der? Heute wissen wir es ja alle. Und wenn nicht, gucken wir auf YouTube irgendwo, auf diese Google-Kamera, dann können die sehen, oh, der Nachbar hat einen Pool und der hat das und der hat das. Also es ist alles ein Leben im Glashaus. Das wurde uns damals auch vorausgesagt. Mhm. Wir haben ein Leben im Glashaus. Jeder weiß irgendwo was über uns. Unsere Daten wissen sie alle hoch und runter. Ist egal, wo die sind, dass sie überhaupt noch diese Schutzgesetze haben. Juckt doch sowieso nicht. Wir geben es doch sowieso wieder woanders ein, um ein Produkt zu bekommen. Also haben sie unsere E-Mails und unsere Kontrollen sowieso. Ich wundere mich sowieso. Da kriege ich manchmal so Sachen zugeschickt und dann weiß ich, guck mal, die wissen ganz genau, was ich angeklickt habe und was ich gerne
habe. Was du vor 2 Wochen gemacht
hast. Also bekommst du das? Es ist wirklich, als wenn da oben einer mit so einem großen Rohr runterguckt auf dich und sagt, komm, Buddy, mach, was du willst, aber ich weiß ganz genau, was wir tun. Und genau so ist es. Es ist im Grunde, ist es egal. Also es ist diese Schwelle ist da auch nicht mehr da. Ich gebe dir noch ein Ding. Ganz früher hat man zum Beispiel, wenn vor 20 Jahren, 15 Jahren, einer auf der Straße rumgelaufen ist und ein Kamerateam kam und dann sagt die, oh, eine Kamera, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und hin und her. Geh mal heute mit der Kamera raus. Jeder erzählt dir seine Lebensstory.
Jeder.
Alle sind gewohnt daran, alle haben es dran gewöhnt.
Wir haben ja erst über diese Poster gesprochen, über Bruce Lee und Arnold Schwarzenegger. Jetzt hast du diese Männer und ganz viele andere Postermänner, nenne ich sie jetzt mal, ja nah kennengelernt. Was ist etwas, was du aus der Nähe entdeckt hast, was man in der Ferne nicht sieht?
Ja gut, jeder hat ja einen anderen Charakter. Ich meine, Arnold zum Beispiel ist ein Typ, der liebt Menschen auch, der unterhält sich mit. Mhm. Das heißt also, wenn sich jemand mit ihm unterhält oder ein Interview führt, dann soll er prepared sein, also dann muss er vorbereitet sein, weil er merkt sofort, ob du was gelesen hast, ob du was weißt oder in ein Thema mit ihm reingehst, weil der ist da sehr belesen und sehr gut. Und er hat auch immer die Zeit, nimmt sich die auch. Ich habe manchmal gesagt, oh come on, was der sich da unterhalten kann, der hat eine Energie, das ist ein Wahnsinn. Ich kenne den Mann jetzt schon fast 40 Jahre, aber fast jeder Tag ist irgendwie was anderes und bringt immer noch wie was anderes zum Vorschein. Und manchmal macht er Sachen, obwohl ich ganz dicht bin, erfahre ich die dann auch aus der Presse heraus. Damals, als er zum Gouverneur wurde, hat er nicht gesagt, oh, jetzt werde ich mich mal für einen Gouverneur oder es vorher bespricht. Er macht es dann einfach. Also,
und ich meine jetzt nicht nur Arnold, sondern im Allgemeinen.
Auch allgemein. Ja, es gibt ja toll.
Also dieses nah dran sein. Also das ist
ja
das
nah dran sein. Ja, ich würde zum Beispiel, wenn ich nah dran bin, ich unterhalte mich, ich würde nie was Negatives über jemanden erzählen erstmal. Ja, also grundsätzlich nicht, liegt mir das nicht, dass ich irgendwas mache ich einfach nicht. Also für mich gibt es diesen Neideffekt nicht, gar nicht, sage ich toll, wenn du dann Erfolg hast oder das hat man auch wahrscheinlich von Amerika her mitbekommen, wenn einer ein Auto hat und Häuser und dann sage ich toll. Ich sage, ich brauche nicht so ein großes Haus, mir reichen 2, 3 Schlafzimmer, ich brauche keine 15 Schlafzimmer und 20 Toiletten. Dann werde ich ja wahnsinnig. Ich will kurz in die Küche gehen und nicht 5 Minuten dazu brauchen. Und ich brauche auch keine 40 Autos, mir reicht 1 oder 2. Aber das ist, wo ich mit zufrieden bin.
Ja.
Wenn der andere sagt, ich brauche 40, 50 Autos und ich brauche ein Haus für 40 Millionen und er kann sich das erlauben, sage ich, Mensch, toll, super, klar. Aber es wäre für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, weil ich gönne dem Menschen das, wenn er dafür was gemacht hat, denn dafür haben die meisten was gemacht. Und es gibt diejenigen, die zum Beispiel manchmal Sachen bekommen oder im großen Schatten eines berühmten Vaters sind oder einer Familie sind, die unternehmensmäßig groß war. Das ist nicht einfach. Das meinen wir vielleicht nur. Mhm. Und auch die passen alle auf. Ja? Also auch die, die viel Geld haben, die sind reich geworden, indem sie es behalten, nicht ausgeben.
Das hast du gelernt also. Sehr gut. Was kann man nicht trainieren?
Ja gut, man kann im Grunde, du kannst Liebe und Zuneigung und Wärme, das wird dir irgendwo mitgegeben, das muss dir vielleicht schon als Kind mitgegeben werden und wenn es nicht mitbekommst, kannst es dir vielleicht aus gewissen Freundschaften herausholen, wenn jemand kühl behandelt wurde, ich meine, ich unterstütze Jugendgruppen, ich auch Kindermissbrauch und was nicht alles da. In Krefeld zum Beispiel gibt es Menschen, die leben auf den Straßen und so. Da habe ich auch immer mich eingesetzt. Also so Sachen mache ich, unterstütze ich auch. Wenn du natürlich durch eine gewisse Kälte gegangen bist oder durch unheimlich grausame Schicksale, dann ist es natürlich hart. Die behältst du natürlich auch ein Leben lang als Erwachsener im Kopf. Und nur wenn du auf Menschen, die sowas erlebt haben, können nur heilen, wenn sie andere Menschen haben, mit denen sie wieder gute Erfahrungen machen, um wieder Vertrauen zu bekommen. Ja, ist mit Tieren übrigens genauso. Wenn ein Hund immer geschlagen wird, dann zuckt er immer zusammen und bellt und wird verrückt und was nicht immer. Man merkt es an. Wobei jetzt bei Tieren sind, Tiere und auch Kleinkinder merken sofort, Babys zum Beispiel, wenn die manchmal so ein paar Monate alt sind und du lächelst die an, bei manchen fangen die an zu weinen, weil die dann auf dem Arm sind und spüren irgendwo vom Instinkt her, oh, das ist nichts. Und dann merken die, bei dem anderen schlafen die ein oder lächeln. Mhm. Das ist halt so. Das hast du, das bringst du mit dir. Das ist aber eine Erziehungssache, wie wir geboren, wie wir uns entwickelt haben, wie unser Freundeskreis ist. Ist ein langer Prozess. Man verändert sich. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Geist. Man lernt dazu, oder manche sagen, man lernt nie dazu. Aber auch wenn man nicht dazu lernt, lernt man dazu ungewollt und macht vielleicht aber Sachen, die man nicht machen hätte machen müssen. Und der eine verarbeitet gewisse Schicksalssachen so und der andere wieder anders. Das ist eben Leben. Leben ist hoch und ab. Es ist wie ein Fluss. Wenn der oben mal von dem höchsten Berg unten das Wasser schmelzt, der fließt ja nicht gerade runter. Der fließt in Schlängen runter. Also Leben ist immer hoch und runter oder in Schlängellinien. Es wird nie die gerade Linie geben, das perfekte Leben. Aber wir können uns ein Leben schaffen, indem wir eine gewisse Ruhe haben und freuen uns an Dingen. Wenn ihr euch nicht mehr an Kleinigkeiten erfreuen könnt, dann vergesst es. Das ist es nicht da. Und ich glaube, dann bist du mit dir im Inneren auch gut dabei und kannst froh sein, kannst lachen, kannst Leuten vergeben. Bist nicht neidisch, bist nicht grisam und du kriegst nicht so schnell graue Haare. Ne? Siehst du, mit 62 habe ich kaum graues Haar.
Ich habe fürs Ende quasi noch drei eher schnellere Fragen.
Ja, mach ich.
Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
Dass ich nicht mal auch Liebesrollen oder sensitive Sachen spielen kann. Die denken dann immer, oh, der ist groß, der ist muskulös, kann der zärtlich sein? Da kann ich mir vorstellen, dass sich da manche schon mal vorstellen, aha, der ist... erdrückt er mich nicht? Zum Beispiel bei Frauen. Mhm. Das könnte schon mal sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit einem sprechen, dann vielleicht dann nicht.
Was möchtest du gewesen sein?
Das, was ich bin. Anderen, Schwächeren auch seinen Fame, seine Berühmtheit vielleicht mal ausnutzen oder nutzen, nicht ausnutzen, ist ein böses Wort. Also nutzen, um anderen zu helfen. Und mir hat dieses Projekt Starke Typen, wo ich Jugendlichen einen Job besorge, indem ich Unternehmer die alle vorstelle und dann haben die Jugendlichen mir Briefe geschrieben. Das war mehr als jeder Pokal oder jede Anerkennung, was weiß ich, wenn ich so einen Brief bekomme. Herr Möller, danke, ich habe das Praktikum gemacht, ich habe einen Beruf aufgrund dessen bekommen, dass sie die Vorurteile abgebaut haben und uns zusammengebracht haben. Dadurch habe ich ein Leben gemacht. Das ist riesig, das ist für mich das Größte.
Und die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand hier in Berlin am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Es darf allerdings keine Werbung sein. Was würdest du draufschreiben?
Dass sie mal vegan, dass sie vegan leben sollen.
Das würdest du draufschreiben?
Ja.
Lebt vegan?
Ja, ganz einfach. Und was ich sage ist, dass man es mal einmal die Woche ausprobieren sollte. Ich habe auch 40 Jahre lang Fleisch gegessen. Aber einmal A, der gesundheitliche Aspekt, zweitens die Umwelt, die dadurch cleaner wäre, wenn wir weniger Fleisch essen würden. Und drittens die Massentierhaltung, sind drei Sachen, die mich dazu gemacht haben, ich sag mal zu 80% vegan zu sein. Ich esse auch schon mal ein bisschen Fisch und so Sachen, aber kein Fleisch, Molkereiprodukte, so Sachen, nichts. Und in Amerika bin ich fast 100% vegan, weil der Gorilla und der Elefant sind die stärksten Tiere mit auf dem Planeten. Und die essen auch alle nur vegan. Also, und jetzt komme ich noch dazu. Und der Muskel ist nach wie vor noch da, trotz drei Jahren vegan. Ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter. Ich kann es nur allen mal raten. Weniger. Ihr müsst nicht alles rausschmeißen. Jetzt werden die Restaurantbesitzer sagen, um Gottes Willen, jetzt erzählt der Müller noch kein Fleisch. Ich sag's nur mal, probiert's mal aus. Aber in die 50, 60, 70-Jährigen, Ernährung ist 70-80%. Ganz, ganz wichtig. Weniger Zucker. Nicht hungern, aber qualitativ essen. Versuch's mal mit vegan.
Ich muss wirklich sagen, was mich fasziniert an dir, ist, dass du es schaffst, mit so Kleinigkeiten Aufmerksamkeit zu generieren. Also, dass du beim Tatort einen Apfel nimmst. merkt man sich, dass du die Autogrammkarten verteilst und dass du am Ende dann derjenige bist, der dran schreibt, lebt vegan, Ralf Möller. Man ist sofort so, hä, Ralf Möller? Also das finde ich total faszinierend.
Kann dir ein Bild schreiben.
Dass du das kannst, finde ich eine ganz große Kunst. Du schaffst so mit so, du kannst voll gut so Aufmerksamkeit generieren mit so ja, Überraschungen.
Ich kann es aber nur sagen, weil du hast mich ja gefragt. Ich habe die Fragen ja nicht vorher
gekommen. Nee, aber ich finde es...
Dass ich ja vegan lebe, auch überwiegend.
Nee, ich verstehe das voll, aber das ist mir so in dem Buch aufgefallen und auch bei den Sachen. Das ist immer wieder, es gibt irgendwie so, du findest so die dritte Tür. Du weißt so, das finde ich schön. Ich melde mich, wenn ich die 40 geschafft habe.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Ich würde dich gerne auf jeden Fall wieder treffen beim nächsten Mal. Also normal hat man immer das Gefühl und sagt, ich will jetzt Schluss machen, hoffentlich ist der gleich fertig. Aber ich sag's ja, ich würde hier jetzt einen Rotwein rausholen und dann eine Zigarette. Das
machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Da bin ich kurz dafür. Auf jeden Fall mal. Es war toll. Danke.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung hier bei dir auf. Und den Zuhörern, jetzt habt ihr ganz große Ohren, ne? Wie beim Elefanten, ne? Vom Zuhören. Alles Gute euch auch und probiert's mal vegan. Wirklich nicht schlecht.
Danke dir.
Bitte.
Das war Ralf Möller. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte nach dieser Begegnung auf jeden Fall den ganzen Tag gute Laune. Da merkt man auf jeden Fall den amerikanischen Einfluss. Er kann auf jeden Fall ein gutes und starkes Gefühl geben. Ich glaube, das ist einer seiner Top-Skills, würde ich sagen. Ich mochte sehr, dass er ganz am Ende gezeigt hat, dass es eben auch Sachen gibt, die man ihm vielleicht nicht so richtig zutraut aufgrund seines Körpers. Also zum Beispiel dieser Boxerfilm. Ich hoffe sehr, dass dieser Boxerfilm zustande kommt. Der stotternde Boxer, das würde ich gerne sehen. Und dann sehen wir uns dann wieder, Ralf und ich. Ich mache die 50 Liegestütze und er raucht dabei eine Zigarre. Wie immer ein kleines Dankeschön an die Supporter Triodos Bank, Deutsche Bahn und ihr Podcast Unterwegs mit und an Blinkist. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und jetzt gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Das ist ein neuer Podcast, oder zumindest für mich ein neuer Podcast, den ich am Wochenende gehört habe. Acquired nennt es sich, das ist ein amerikanischer Podcast. Und der ist für alle interessant, die sich für Firmengeschichten oder Personengeschichten interessieren, also so für Biografien. Ben Gilbert und David Rosenthal, das sind die beiden Macher des Podcasts, die schauen sich Unternehmen an, wie zum Beispiel Disney oder New York Times oder Amazon und Menschen wie Oprah und quatschen quasi über ihre Biografie, was die so erreicht haben, wie sie das erreicht haben und ziehen so ihre Schlüsse draus. Ich habe am Wochenende Oprah gehört und die New York Times und jetzt als nächstes steht dann Disney an. Ist ein ganz, ganz toller Podcast für alle, die sich für Biografien, Unternehmertum, Menschen interessieren. Acquired überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich packe den Link dazu natürlich in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Stories schickt, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Vielleicht habt ihr ihn gehört, während ihr Sport gemacht habt. Könnt mir auch schicken, wie viel Liegestütze ihr so schafft. Dann leite ich das an Ralf Möller weiter und vielleicht repostet er das Ganze. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt fit. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, guten Tag, gute Nacht, euer Matze.